Global gedacht, der Podcast, der die Welt auf den Kopf stellt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Global gedacht. Ich bin Christina und wie immer an meiner Seite ist Rebecca. Mit der letzten Folge zum Thema Integration haben wir unseren Themenblock Migration abgeschlossen. Der nächste Blog dreht sich jetzt rund um Umwelt, Klimakrise und Nachhaltigkeit. Für alle, die das noch nicht wissen, unsere Themenblöcke sind immer 3 Folgen lang. Also Juli, August und September werden wir uns jetzt mit der Umwelt beschäftigen. Heute wollen wir mit dem Zustand des Waldes und den Zusammenhängen zur Klimakrise anfangen. In der nächsten Folge wollen wir dann über Bienen und deren Bedeutung für die Umwelt sprechen. Zum Abschluss dreht sich dann passend zur Bundestagswahl im September unsere Folge um die Klimakrise mit Blick auf die Wahlprogramme der demokratischen Parteien in Deutschland. Die Folge wird auch etwas anders werden als unsere sonstigen, aber lasst euch da einfach mal überraschen. Genau, aber wir fangen jetzt erstmal mit dem Zustand unseres Waldes an. Laut Waldzustandsbericht des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft aus dem Jahr 2020 hat sich der Zustand des Waldes im Vergleich zum Vorjahr nämlich weiter verschlechtert. Unser Gast heute ist Hans-Peter Erhardt. Er ist Leiter der Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft von Landesforsten Rheinland-Pfalz. Ja, hallo Hans-Peter. Schön, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns über den Wald zu sprechen. Stell dich doch gerne einmal für unsere HörerInnen vor und erzähl uns, für welches Waldgebiet du verantwortlich bist.
Ja, mein Name ist Hans-Peter Erhardt. Ich bin 62 Jahre alt. Ich habe Forstwissenschaften an der Universität Freiburg studiert mit dem Abschluss Diplom Forstwirt, habe anschließend ein Staatsexamen hier in Rheinland-Pfalz gemacht und arbeite seit 1984 für Landesforsten Rheinland-Pfalz. Ich bin seit 14 Jahren Leiter der Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft und habe mit diesem Institut eine landesweite Zuständigkeit, was Forschung und Monitoring für den Wald in Rheinland-Pfalz betrifft. Insofern keine irgendwie territoriale Zuständigkeit für Waldbewirtschaftung, sondern eben für Forschung und Monitoring.
Okay, wenn du gar nicht so territoriale Arbeit, wie du es jetzt genannt hast, machst, dann ja, also zumindest jetzt nicht mehr gerade, kannst du uns vielleicht aber trotzdem ein bisschen erzählen, was dein Beruf oder der Beruf des Försters alles umfasst, weil jeder hat irgendwie eine Vorstellung davon, aber ich glaube, die ist noch so ein bisschen, ja, dass man durch den Wald läuft und Bäume pflanzt und auf dem Hochsitz Tiere beobachtet. Aber was umfasst dein Beruf denn noch so alles?
Ja, also ich habe in der Vergangenheit, habe ich eher in dieser Richtung auch gearbeitet, habe verschiedene Forstbetriebe hier im Pfälzerwald geleitet und da war die Aufgabe, eben die Wälder, die häufig auch im Eigentum der Kommunen stehen, zu bewirtschaften. Das heißt, man macht Pläne, welche Maßnahmen in den Wäldern anstehen. Das geht von Holzernte, um dieses für weitere Verarbeitungsprozesse zu nutzen. Das geht aber auch um Naturschutzmaßnahmen im Wald, um das Waldökosystem in seinen weitreichenden Leistungen hier fit zu halten. Und das Ganze ist territorial gegliedert. Da gibt es noch Förster, die dann draußen den technischen Betriebsvollzug machen. Und ich war dann eher in der Steuerung und Koordination tätig.
Mhm. Du hast auch eben schon erzählt, dass du bei Landesforsten in einer Forschungsanstalt arbeitest, beziehungsweise sie leitest, die Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft. Was sind da denn eure genauen Forschungsthemen? Was erforscht ihr konkret?
Ja, es geht darum, die vielfältigen und komplexen Zusammenhänge des Ökosystems Wald immer besser zu verstehen, um den Forstleuten in der Praxis da auch Hinweise geben zu können, wie man auf Probleme, die immer wieder auftreten, reagiert und wie man diese in den Griff bekommt. Und da versuchen wir, ja, wissenschaftlich fundierte Grundlagen zu erarbeiten, die dann der Praxis an die Hand gegeben werden werden als Handlungsempfehlungen und als Richtlinien. Ja, und wenn wir da jetzt nochmal tiefer einsteigen, was steckt da alles dahinter? Wir haben Flächen, wo wir langfristige Messungen machen, um die ganzen Umwelteinwirkungen auf den Wald zu erfassen, um damit ja, die Wachstumsbedingungen kennenzulernen. Wir arbeiten an Konzepten, wie wir die Bäume pflegen, um da einen guten Holzzuwachs zu erreichen. Wir arbeiten aber auch sehr stark an der Frage, wie können wir diese Waldbewirtschaftung sehr naturnah gestalten. Deswegen haben wir auch viele Versuchsflächen verstreut über das Land, wo wir Wald seit Jahrzehnten eben nicht mehr bewirtschaften, sondern sich natürlich entwickeln lassen, um zu sehen, wie das System ohne Eingriffe des Menschen sich entwickelt und wo letztendlich die besten Zeitpunkte sind, um dann im Hinblick auf die Produktion auch von Holz eben da einzugreifen und Steuerungsimpulse zu geben. Wir arbeiten auch an wildökologischen Fragen, das heißt, wie ist die Dynamik der Entwicklung von Wildpopulationen, insbesondere bei für den Wald wichtigen Wildarten wie Rehwild, Rotwild, also Hirsche und Schwarzwild, Wildschweine. Und auch da auf der Suche nach Methoden, um die Jagd effizient zu gestalten, weil diese Tierarten, Rotwild, Rehwild, ja durchaus auch Schäden durch Verbeißen von jungen Pflanzen, durch Abschälen von Rinde verursachen. Insofern ist da auch über die Jagd ein Regelungsbedarf erforderlich. Und wir haben auch, das ist ja aktuell ein Thema mit, glaube ich, auch hoher medialer Aufmerksamkeit, die Aufgabe des Monitorings von Luchsen und Wölfen hier in Rheinland-Pfalz. Der Luchs wurde im Pfälzerwald in den vergangenen 5 Jahren ausgewildert und wir monitoren eben, um zu erfassen, wie sich die Population entwickelt, rein zahlenmäßig, aber auch, wo sie sich in den verschiedenen Teilbereichen dann aufhalten. Und was den Wolf betrifft, der ist natürlich zugewandert und wird auch weiter zuwandern. Also das ist keine Auswilderung und spielt sich momentan noch eher im Norden von Rheinland-Pfalz ab.
Was hat dich denn als junger Mann dazu bewogen, Förster werden zu wollen, beziehungsweise diese Richtung einzuschlagen? Und was magst du heute am meisten in deinem Berufsfeld?
Ja, also mein Vater war Förster und ich bin als Kind schon sehr viel mit ihm zusammen im Wald unterwegs gewesen und habe deswegen ja so ganz tief an der Basis viel mitgekriegt, was da draußen alles gemacht wird. Und das sind auch so ganz nette Erinnerungen, dass ich draußen bei den Waldarbeitern im Wald, wenn die in der Pause sich ein Feuer gemacht haben, da im Zweifelfall auch mal ein Würstchen abgekriegt habe, was die an dem Feuer dann sich warm gemacht haben. Und insofern habe ich da sehr nette Erlebnisse und fand es alles sehr interessant, sodass ich mich dann letztendlich für ein Studium der Forstwissenschaften entschieden habe und habe das auch nie bereut. Und meine Aufgabe heute in der Forschungsanstalt besteht im Wesentlichen darin, durch einen Mitarbeiterstab von etwa 60 Personen zu steuern, zu koordinieren, die ja, für entsprechende Ressourcen zu sorgen und auch die Ziele, die wir von unserer Betriebsleitung vorgegeben bekommen, umzusetzen, sodass ich eher im organisatorischen und Managementbereich tätig bin und weniger in der unmittelbaren Forschung.
Wir haben im Intro schon gesagt, dass wir vor allem darüber sprechen wollen, wie der Zustand des Waldes mit der Klimakrise zusammenhängt. Und du hast ja auch schon gesagt, dass eine eurer Aufgaben ist es, den Wald als Ökosystem auch fit zu halten. Wenn man jetzt über die Klimakrise spricht, dann werden ja schnell Assoziationen wach von überschwemmten Inseln, von so großer Hitze, dass teilweise südliche Länder unbewohnbar werden oder auch von Städten, deren Wasserversorgung irgendwie komplett zusammenbricht, wie zum Beispiel Kapstadt. Aber Wasserknappheit ist ja auch hier in Deutschland, also quasi vor unserer eigenen Haustür, ein Problem. Und eine Auswirkung der Klimakrise, die hier spürbar und auch sichtbar sind, die aber doch oft so in den Hintergrund rücken. Was würdest du denn sagen, wie wirkt sich die Trockenheit auf die Wälder in Rheinland-Pfalz aus? Und siehst du da vielleicht auch schon Veränderungen oder Entwicklungen so über die letzten Jahre?
Ja, also gerade in den letzten 3 Jahren, seit 2018 bis heute, haben wir ja eine Extremsituation gehabt mit den zwei Aspekten, dass es zum einen extrem trocken war, zum anderen aber auch längere Hitzephasen, also mit extrem hohen Temperaturen. Und diese Faktoren wirken dann auch zusammen. Bei hohen Temperaturen verdunstet die Vegetation mehr Wasser und das Angebot ist geringer und deswegen resultiert daraus eben ein deutlicher Stress für die Bäume, aber auch für sonstige Vegetation. Diese Belastung ist hier in Rheinland-Pfalz oder auch in Deutschland regional durchaus unterschiedlich gewesen. Das hängt damit zusammen, dass die Niederschlagssituation und Ereignisse regional durchaus unterschiedlich waren. Wir haben aber auch draußen in unseren Wäldern unterschiedliche Ausgangssituationen vom Boden her und von den Baumarten, die da wachsen. Und deswegen ist auch die Auswirkung in den verschiedenen Regionen auf den Wald da durchaus unterschiedlich. Die extremste Auswirkung haben wir in den letzten Jahren. Ich glaube, das ist überall deutlich wahrgenommen worden bei der Baumart Fichte, die einerseits eben einen ordentlichen Wasserbedarf hat, andererseits aber auch aus unterschiedlichsten Gründen flächenmäßig sehr weit verbreitet ist. Und die hat sicherlich mit am stärksten jetzt unter diesen Witterungsextremen der letzten Jahre gelitten.
Neben der Trockenheit wird ja auch immer wieder davon gesprochen, dass der Borkenkäfer so ein großes Risiko für den Wald darstellt. Das kann man immer mal wieder lesen. Könntest du noch mal erklären, was es damit genau auf sich hat? Und vielleicht auch so die Frage, hängt es eigentlich auch mit der Klimakrise zusammen, dass der Käfer sich immer mehr ausbreitet? Oder ist es einfach noch ein weiteres, davon unabhängiges Problem für den Wald?
Ja, also wenn wir vom Borkenkäfer sprechen, muss man bedenken, es gibt hunderte von Arten von Borkenkäfern. Und die Art, die jetzt im Wesentlichen im Fokus steht, ist der Fichtenborkenkäfer, weil er im Grunde spezialisiert ist auf die Baumart Fichte. Der gehört grundsätzlich zu dem Waldökosystem dazu und hat die Fichte schon immer begleitet und hat auch in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten immer wieder zu gewissen Schäden geführt. Das Ausmaß der Schäden, die wir aktuell haben, ist, ja, ich möchte sagen, einzigartig und mir nicht bekannt, dass wir schon mal so extreme Schäden hatten. Das hängt auch damit zusammen, dass eben die Fichte deutschlandweit sehr hohe Anteile an der Waldfläche hat und aus historischen Gründen durchaus auch in Bereichen angebaut wurde, wo sie von den klimatischen Gegebenheiten so im Grenzbereich ist und durch diese Witterungsextreme der letzten Jahre eben da massiv gelitten hat. Insofern ist der Schaden durch diese Fichtenborkenkäfer im Grunde nichts Neues, aber das Ausmaß ist schon eine völlig neue Dimension und ist sicherlich darauf zurückzuführen, dass wir bedingt durch den Klimawandel jetzt diese extremen und auch in 3 Jahren hintereinander gehäuften Witterungsextreme so noch nicht kannten und sich hier diese beiden Aspekte dann überlagern.
Mhm. In den 80er Jahren gab es Wissenschaftlerinnen, die das Sterben des Waldes vorausgesagt haben und es vor allem mit der Luftverschmutzung durch Kraftwerk und Industrieschlote verbunden haben. Da wurde dann oft in dem Zusammenhang von saurem Regen gesprochen. Wie würdest du denn die Entwicklung der Gefahren für den Wald der letzten Jahrzehnte einschätzen? Also wie sich das Bewusstsein für die Gefahren des Waldes verändert haben und welche das vor allem sind und welches vor allem mal waren im Bewusstsein der Wissenschaft?
Ja, dieser Zeitraum seit den 1980er Jahren, der damals geprägt war von Schadstoffeinträgen, die natürlich länger zurücklagen schon, aber dann hat man auch erste klare Symptome erkannt und darauf zurückgeführt. Das waren vor allem damals schweflige Verbindungen und Stickoxide, die in den Wald dann eingetragen wurden und dort zu Versauerungsprozessen, zu Wurzelschäden, zu Nährstoffverlusten und so weiter geführt haben. Und das ist auch ein Belastungsfaktor, der, sagen wir, in Wechselwirkungen mit Witterungsextremen und auch biotischen Schaderregern entsprechend Schadbilder verursacht hat. Man hat das damals erkannt und hat auch in der Umweltpolitik Gegenmaßnahmen ergriffen und beschlossen. Und da können wir heute auch sagen, dass diese zumindest teilweise wirklich sehr gut gewirkt haben, denn die Schadstoffeinträge, was schweflige Verbindungen betrifft, die wurden tatsächlich auf ein Minimum reduziert, dass das heute kein Problem mehr darstellt. Dagegen ist es bei den Stickstoffverbindungen, die einerseits aus Verbrennungsprozessen, auch von Autos herrühren, andererseits aber auch, was Ammoniak betrifft, eben aus der Landwirtschaft und der Tierhaltung kommen. Das ist nach wie vor ein großes Problem und da haben wir nach wie vor starke Einträge in die Wälder. Das können wir so gesichert sagen, weil wir Versuchsflächen haben, wo wir seit Mitte der 80er Jahre diese Einträge messen und über die langfristigen Datenzeitreihen eben die Entwicklungen dieser Einträge auch beurteilen können. Und wie gesagt, auch in diesen zurückliegenden Jahrzehnten gab es immer schon mal dann Überlagerungen, Verstärkungen durch Witterungsextreme und biotische Schaderreger. Da kann man von so prädisponierenden Faktoren sprechen, die dann langfristig einfach so ein Organismus oder so ein System schwächen. Wenn sich dann irgendein Faktor verstärkt, dann kann der eine schwierigere Situation, Belastung auslösen. Und wenn dann noch ein zusätzlicher Aspekt dazu kommt, wie jetzt eben vielleicht bei der Fichte, dieser Borkenkäfer, führt es dann zu Mortalitäten bei den Bäumen. Also einerseits sind bestimmte Aspekte tatsächlich durch entsprechende Maßnahmen besser geworden. Diese Witterungsextreme, und das kann man dem Klimawandel zuordnen, sind ein stärker sich auswirkender Faktor geworden.
Danke für diese Einschätzung. Wenn es um nachhaltiges Leben geht, ist eine der größten Forderungen der heutigen Zeit weg vom Plastik. Aber für wie sinnvoll hältst du den Trend, dass man jetzt vieles aus Holz herstellt, zum Beispiel Besteck zum Mitnehmen, Sonnenbrillen aus Holz oder andere Konsumgüter oder auch Stoffe aus Holzfasern. Hilft das dem Klima wirklich oder ist es eigentlich nur ein mehr Schein als Sein und es ist eigentlich genauso schlecht?
Ja, also diese einzelnen Produkte, das sind sicherlich zunächst mal Symbole. Und ich denke, es wäre wichtig zu sagen, dass man versuchen muss, den Ressourcenverbrauch generell zu senken. Denn die meisten Ressourcen sind im Grunde endlich, insbesondere auch die fossilen Rohstoffe, die ja dann auch für Kunststoffe und so weiter Verwendung finden. Während Holz nachwächst und somit immer wieder zur Verfügung steht, aber man muss da der Ehrlichkeit halber sagen, auch das ist nicht unbegrenzt möglich. Unsere Wälder haben. Das ist sehr unterschiedlich aufgrund der Umweltbedingungen. Mal höhere, mal niedrigere Zuwächse pro Flächeneinheit. Aber das ist nicht irgendwie groß steigerbar, zumal wir in Rheinland-Pfalz, aber auch in Deutschland nicht mit Düngung oder so irgendwas arbeiten, um Zuwächse, Erträge zu steigern, sondern wir setzen da auf sehr naturnahe Prozesse. Und insofern ist es schon so, dass bestimmte Produkte aus Holz insofern sinnvoll sind, als dieser Rohstoff eben nachhaltig produziert wird. Er wächst immer wieder nach, im Gegensatz zu fossilen Rohstoffen. Aber es ist eben auch nicht unbegrenzt vermehrbar. Holz hat darüber hinaus den Vorteil, dass es eine deutlich bessere CO2-Bilanz hat als viele andere Rohstoffe. Wenn man da an Baustoffe denkt wie Beton, Stahl, Aluminium oder sowas. Und deswegen ist es eben ein Vorteil, da wo das geht. Es geht ja auch nicht überall, Holz einzusetzen, weil dann die CO2-Belastung geringer wird bei der Herstellung und das CO2, was das Holz im Laufe des Baumwachstums gebunden hat, bleibt eben so lange dieser Werkstoff in seiner Funktion bleibt, also zum Beispiel in Form eines Dachstuhls oder eines Holzbodens, da bleibt es gebunden und entlastet damit auch die Atmosphäre von diesem CO2, was es gebunden hat. Also unter dem Strich ist es schon sinnvoll, Holz gerade da auch, wo es langfristig gebunden wird, einzusetzen. Aber ich halte es für wichtig, auch zu sagen, man muss den Ressourcenverbrauch senken und immer nur durch Holz zu ersetzen, das ist letztendlich auch keine Lösung.
Ja, ist echt interessant, was du da sagst. Wir machen an der Stelle mal einen kurzen Break, sage ich mal, und spielen unser Assoziationsspiel. Das machen wir immer so ungefähr in der Mitte unserer Folgen. Und zwar werde ich dir im Einzelnen einzelne Begriffe nennen. Und es wäre toll, wenn du ohne groß drüber nachzudenken einfach spontan antwortest, was du mit diesem Begriff verbindest. Es kann ein Wort sein oder auch ein kurzer Satz. Genau. Und das erste Wort ist Klimakrise.
Die macht uns zurzeit gerade im Wald sehr zu schaffen.
Dann das zweite Wort ist Zukunft.
Ich bin sicher, dass der Wald in Zukunft auch eine große, bedeutsame Rolle für die Menschheit spielen wird.
Dann das dritte Wort ist Pfälzerwald.
Ein herrliches Waldgebiet hier bei mir vor der Haustür.
Und als letzten Begriff würde uns noch interessieren, Lieblingsbaum.
Bitte,
Lieblingsbaum.
Lieblingsbaum. Ach so, okay. Das ist die Eiche. Nee, Quatsch, ich nehme es zurück. Die Edelkastanie.
Okay, sehr schön. Nachdem wir jetzt ja schon über die ganzen Probleme, sage ich mal, gesprochen haben mit Klimakrise und Trockenheit und so, wollen wir natürlich auch über mögliche Lösungen sprechen. Und da fangen wir doch mal direkt bei der Politik an. Gibt es denn von politischer Seite aus Projekte oder Förderungen, um den Wald zu schützen? Und wie würdest du die bewerten? Also würdest du sagen, die helfen wirklich oder müsste eigentlich noch viel, viel mehr passieren, um richtige Verbesserungen zu erzielen?
Ja, also gerade in den letzten 3 Jahren, um diese massiven Schäden zu bewältigen, hat der Wald und seine Leistungen eine deutlich größere Aufmerksamkeit wieder in der Gesellschaft und auch in der Politik gefunden. Und es gibt sehr umfassende finanzielle Förderungen für die Waldbesitzenden, um diese Schäden zu bewältigen. Das ist sehr wichtig, weil diese Wälder ja großen Leistungen im Hinblick auf das Allgemeinwohl erbringen. Wo ich, und das ist jetzt eine subjektive Sicht natürlich bezogen auf meinen Arbeitsbereich, einen höheren Bedarf sehe, da fühle ich mich noch nicht gut ausgestattet. Das ist eine entsprechende Ressourcenverbrauchsfrage,
Verstärkung für die Forschung, weil einfach viele neue Fragen, Phänomene, Probleme auftreten, um die wir uns kümmern müssen, wo unser altes Erfahrungswissen nicht mehr ausreicht. Und da sind wir derzeit aus meiner Sicht personell nicht ausreichend bestückt.
Okay, jetzt haben wir ja viel auf Deutschland geschaut. Jetzt wollte ich nur mal kurz eine globale Perspektive einnehmen wollen. Wie geht es denn dem Wald weltweit? Das ist natürlich eine super umfangreiche Frage, kann ich mir vorstellen. Aber vielleicht gibt es ein paar besonders eindrückliche Beispiele, die du nennen kannst, oder eine Tendenz, die sich über alle globalen Wälder erstreckt.
Ja, also weltweit ist das Roden von Wald ein erheblicher Faktor für CO2-Emissionen und damit auch für das Ansteigen der Treibhausgase in unserer Atmosphäre. Und das wird auch oft in pauschalen Aussagen so formuliert, dass Land- und Forstwirtschaft ja selbst einen großen Beitrag zur Erhöhung der Klima- oder der Treibhausgase leisten. Das ist aber definitiv hier in Rheinland-Pfalz, auch in Deutschland und in Mitteleuropa nicht der Fall, weil wir bei uns diese Waldflächenverluste nicht haben. Wir tragen bei uns aber für diese globalen Waldverluste schon eine wesentliche Verantwortung, weil die Folgenutzungen für diese gerodeten Wälder unserem Konsumverhalten dienen. Und ein Beispiel wäre die zunächst sicherlich gut gemeinte Absicht, unseren Treibstoff für die Autos, also Benzin, mit Biosprit anzureichern, um zu sagen, wir haben hier ein Benzin aus nachwachsenden Rohstoffen, aus Palmöl, aber dafür wird dann Wald gerodet und wird dann in großen Monokulturen dieses angebaut. Ein anderes Beispiel sind Plantagen, um Soja anzubauen als Tierfutter für unseren Fleischkonsum. Und also insofern die globale Situation, was den Wald betrifft, schon schwierig einzuordnen. Diese Bilder und Meldungen zum Beispiel aus Brasilien sind uns wahrscheinlich allen bewusst, dass dort in der Richtung vieles nicht gut läuft.
Gibt es denn im Ausland Projekte, um den Wald zu schützen, die du auch gerne in Deutschland umgesetzt sehen würdest?
Ja, also es gibt ja verschiedenste Initiativen und Ansätze, um global Wälder eben auch wieder aufzubauen, zu stabilisieren. Und wir haben da im Grunde mit unserer Forschungsanstalt in zwei Projekten eine gewisse Verbindung. Das einmal im rheinland-pfälzischen Partnerland Ruanda. Da gibt es Aktivitäten, Wälder eben neu zu begründen, im Grunde um noch vorhandene Urwaldreste herum wieder Wald anzupflanzen, um einerseits diesen Urwald zu schützen, andererseits mit dem angepflanzten Wald aber auch wieder die Möglichkeit zu schaffen, Wald zu nutzen. Und mit der Anlage von Wald und dem Anziehen der Pflanzen und was da alles damit zusammenhängt, der einheimischen Bevölkerung auch Arbeiten und Einkommen zu verschaffen. Und das ist ja letztendlich aus meiner Sicht auch ein Teilbeitrag, um Migrationsursachen zu beseitigen. Und wir hatten einen Praktikanten aus Ruanda im vorletzten Jahr ein Jahr etwa bei uns, um über unsere Erfahrungen, Ernte von Samen von den Bäumen, die Aufbereitung, das Anziehen von Pflanzen, ihm da Erfahrungen mitzugeben, um das dort dann auch umzusetzen. Also da kann man sicherlich global einiges erreichen. Es gab im letzten Jahr auch eine Studie aus der Schweiz, die mal
über Fernerkundungsverfahren geprüft haben, wo sind potenzielle Aufforstungsmöglichkeiten, um über so eine Aufforstungskampagne in den neuen Wäldern CO2 in einem großen Maßstab zu binden und damit auch den Anstieg des CO2 in der Atmosphäre zu mindern bzw. einzugrenzen, indem eben dieses CO2 in diesen neuen Wäldern gebunden wird. Also insofern, ich denke schon, dass auf dieser Schiene da einiges erreicht werden kann. Und das hat eben, wie ich ausgeführt habe, neben dem Aspekt der Klimastabilisierung auch wichtige gesellschaftliche und volkswirtschaftliche Aspekte in diesen Ländern, wo man das macht.
Mhm, danke, das klingt total spannend, dass ihr da so internationale Zusammenarbeiten auch habt, vor allem mit Ruanda. Kommen wir jetzt nochmal kurz zurück nach Deutschland bzw. in den Alltag der HörerInnen, weil es gibt ja einige Firmen oder Marken, die sich damit vermarkten, dass sie ja sich für den Erhalt des Regenwaldes oder den Wald generell einsetzen. Also zum Beispiel gibt es ja die Kampagne von Krombacher, dass die Brauerei für jeden verkauften Kasten einen Quadratmeter Regenwald schützt. Oder Nukau, die für jeden verkauften Schokoriegel einen Baum pflanzen. Oder auch die Suchmaschine Ecosia, die für eine gewisse Anzahl an Suchanfragen Bäume pflanzt. Wie schätzt du den Nutzen für den Wald und das Klima von solchen Strategien ein?
Ja, im Grunde schließt es an das, was ich gerade zu der zurückliegenden Frage gesagt habe. Solche Aufforstungen oder Schutz vorhandener Wälder oder auch eine ökologische Aufwertung vorhandener Wälder ist aus meiner Sicht schon was Gutes und kann was Positives bewirken. Ich denke, es ist wichtig auch zu schauen, dass diese Firmen aber dann in ihrem gesamten Geschäftsgebaren, in ihren Produktionsprozessen eben auch schon Aspekte der Nachhaltigkeit wirklich beachten und seriös umsetzen und nicht nur marketingmäßig dann diese Maßnahmen quasi als Etikett damit draufkleben, um so ein Stück weit Greenwashing zu betreiben. Also so, was man früher so als Ablasshandel bezeichnet hat. Also grundsätzlich, also denke ich schon, dass hier Sinnvolles bewirkt werden kann und gerade global denke ich, dass hier vieles möglich wäre.
Wir kommen jetzt tatsächlich auch schon zu der letzten Frage unserer Folge und vielleicht so ein bisschen, ich sag mal, als Gedankenanstoß zum Schluss wird uns jetzt natürlich noch interessieren, wenn man jetzt mal von diesen Marketingstrategien, sage ich mal, absieht. Was kann denn jeder Einzelne und jede Einzelne machen, so im Alltag oder auch generell, um dem Wald zu helfen?
Ja, ich denke, das Gute und Ermutigende ist, jeder kann etwas tun. Und da muss man vielleicht am besten wieder bei so grundsätzlichen Dingen einsteigen, mit einem entsprechenden Lebensstil, Konsum und Freizeitverhalten kann letztendlich jede Person einen Impact auf unsere natürliche Umwelt leisten oder auch vermeiden, indem Ressourcenverbrauch reduziert wird. Und insofern ist unter anderem ein positiver Aspekt, vielleicht auch der durch oder infolge Corona reduzierten Aktivitäten zu erkennen gewesen, dass weniger Mobilität, so Aspekte wie Feinstaubbelastung durch verringerte Verkehrsaufkommen und so weiter mit sich gebracht hat. Also immer wieder diesen Ressourcenverbrauch zu sprechen. Und es ist dann eben nicht so, dass man dann mit dem Finger jetzt auf Autoindustrie oder sonstige Branchen zeigen muss, denn letztendlich kann man eben durch sein Konsumverhalten hier denen ja auch zeigen, was wichtig ist. Und wenn die entsprechende Umsätze tun, dann bringen so Produkte auf den Markt und
wenn sie die nicht loswerden, dann überlegen sie da vielleicht auch in eine andere Richtung sich zu entwickeln. Bei der Waldnutzung gehen wir im Grunde eine Stufe tiefer in Richtung Nutzung des Waldes durch die Gesellschaft. Wir Forstleute freuen uns über die Freizeitnutzung im Wald, wenn das Objekt unserer Arbeit eben von der Gesellschaft nachgefragt ist. Den Bedarf wollen wir gerne auch stillen. Aber bei der Vielzahl von Nutzer und Interessensgruppen gibt es natürlich auch Konflikte zwischen diesen Gruppen, aber auch mit Aspekten der Forstwirtschaft und aber auch des Naturschutzes. Deswegen denke ich, ist es wichtig, dass sich die Leute im Wald einfach an gewisse Regeln halten, Regeln beachten. Wir haben ein sehr liberales Waldrecht. Der Wald darf von jedermann zum Zwecke der Erholung im Grunde immer betreten werden. Es ist aber dann erforderlich, da gegenseitig Rücksicht zu nehmen auf andere Nutzenden, aber auch eben auf Tier-, Pflanzenarten, Lebensräume, empfindliche, geschützte Lebensräume und nicht überall dann sich zu bewegen und eben mit dem Mountainbike dann eben nicht auch dann immer Cross-Country einfach zu fahren, weil es da schön ist. Da müssen sich die Waldbesitzer sicherlich auch ein Stück weit bewegen, so gewisse Angebote zu machen. Aber die Grenzen müssen da aber auch beachtet werden. Und wenn dann eine entsprechende Wertschätzung für diese Produkte, die der Wald oder die Leistung, die der Wald liefert, dann auch erkennbar ist, die unsere heimischen Wälder liefern, dann ist das ja auch eine schöne Sache. Und das ist eben neben Holz, das Trinkwasser, was ja auch gerade hier, wenn man an Pfälzerwald denkt, sehr stark aus dem Wald kommt. Aber es sind ja auch andere Produkte wie Wildfleisch oder eine Spezialität hier eben im Pfälzerwald auch zu bestimmten Jahreszeiten, eben Edelkastanien oder sowas. Also insofern glaube ich schon, dass jeder da seinen Beitrag leisten kann.
Ja, das finde ich doch eine schöne Message, sage ich mal zum Schluss, das festzuhalten, jeder kann was tun und einfach ein bisschen mehr Rücksicht auf andere Menschen und die Natur zu nehmen. Dann sind wir damit auch schon am Ende der Folge angekommen. Vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um mit uns über den Wald und die Verbindung zur Klimakrise und sonstigen Folgen zu sprechen. Das war wirklich sehr interessant und vielen Dank.
Ja, ich danke euch.
Und zum Schluss vielen Dank euch allen fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr, wenn ihr auch bei Masifunde auf Instagram oder Facebook vorbeischaut. Da gibt es in den nächsten Wochen auch noch begleitende Informationen zu unserem großen Thema Umwelt und Nachhaltigkeit. Schickt uns auch gerne Fragen oder Anregungen, auch per Mail an podcast@masifunde.de. Da sind wir erreichbar. Bleibt gesund, wir hören uns im August wieder an Sie.